Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen wieder bei Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule. Mein Name ist Norbert Ziller und mein Team besteht wie immer
aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie.
Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, wie wir glauben, dass der Mond entstanden ist. Und jetzt sind wir als Menschheit wieder einmal am Sprung, zum Mond zurückzukehren. Diese Folge erscheint am 16. März 2026 und im nächsten Monat, im April 2026, so viel wir jetzt wissen, soll ja wieder eine Mission Richtung Mond starten. Artemis 2 von der NASA. Natürlich können wir an so einem Ereignis nicht einfach vorbeigehen. Und wir reden darüber, wie Menschen seit den 60er Jahren versucht haben, zum ersten Mal zum Mond zu kommen, mit Erfolgen, aber auch mit vielen Fehlschlägen. Kommt bitte mit in den Kursraum.
Grüß euch, meine Lieben. Wir haben ja beim letzten Mal ausführlich darüber geredet, wie der Mond entstanden ist. Und heute werden wir uns anschauen, wie die Menschheit immer wieder mal versucht hat, den Mond zu erreichen, manchmal erfolgreicher, manchmal weniger erfolgreich. Bevor wir aber wieder Richtung Mond starten, schauen wir natürlich wieder, was es in der Weltraumforschung Neues gegeben hat.
Space News.
Und in den heutigen Space News geht's auch um den Mond, nämlich um eine Mondmission, die jetzt einmal nicht von den Amerikanern oder von den Russen kommt, sondern von den Europäern. Auch Europa, auch die ESA möchte selbstständig, ohne die Hilfe von anderen, einmal zum Mond reisen können und hat jetzt nach langer Zeit wieder einmal eine geplante Mondmission. Es hat schon eine gegeben, 2003 bis 2006, die hieß SMART 1 und war eine so eine Mini-Mini-Version, wo sie mal getestet haben. Also wenn wer das Auto Smart kennt, das ist so ein Spuckerl, so ein ganz ein kleines Auto, das war eben auch so eine Mini-Mission. Und ja, fast 20 Jahre später soll es jetzt eine richtige Mission geben. Federführend ist da ein polnisches Raumfahrtunternehmen, Cryotech. Und die Mission heißt deswegen nach einer polnischen Märchenfigur nach Twardowski, der irgendwie in den polnischen Geschichten da am Mond landet. Und die Abteilung für Planetologie in Münster in Deutschland ist da auch mit dabei. Was will man da machen? Man will eben einen Orbiter um den Mond herumbringen, um den Mond genauer zu erforschen, speziell mit Infrarotspektroskopie. Das heißt, man verwendet Infrarotstrahlung, also längerwellige Strahlung als Rot, die vom Mond kommt, denn da kommt ja alles an. Der Mond wird ja auch vom Infrarot beleuchtet, nicht so wie die Erde, da wird das infrarote Licht von der Atmosphäre geschluckt. Am Mond landet alles an Strahlung, unser sichtbares Licht, ultraviolettes Licht, Gammastrahlung und natürlich auch Infrarot. Und aus dem reflektierten Licht kann man jetzt herausfinden, aus welchen Materialien das der Mond besteht. Verschiedene Mineralien verschlucken bestimmte Wellenlängen vom Licht, also fehlt etwas im Licht, im reflektierten Licht. Und man nimmt eben ein Spektrum der Farben auf, schaut, was fehlt, welche Linien fehlen und kann aus dem heraus herausfinden, aus welchen Materialien das der Mond besteht. Die ist momentan voll in der Planung, die Mission, und soll dann 2029 starten. Eben, wie gesagt, nach langer Zeit wieder einmal eine ESA-Mission, die selbstständig durchgeführt wird. Und da können wir gespannt sein, was sie alles finden werden. Das geht übrigens bis zu einem gewissen Grad auch mit dem sichtbaren Licht. Wenn man nämlich normal mit einer Kamera ordentlich den Mond aufnimmt, dann ist er zuerst einmal nur so grau. Und dann gibt es einen Trick. Man kann die Farbsättigung in einem Computerprogramm immer wieder erhöhen und erhöhen und erhöhen. Mehrmals. Dass also alles, was an Farbe irgendwie so ganz ein bisschen da ist, total verstärkt wird bei dem Bild. Und wenn man das mit einem Mondbild macht, dann wird man sehen, dass der Mond ziemlich bunt wird. Der hat also ein paar so eher so bläuliche türkise Flecken, große Gebiete, mehr so in den Mare-Gebieten. Und dann gibt es auch Bereiche, die sind so rotbraun. Das kommt auch von den verschiedenen Mineralien, die am Mond oben sind. Da, wo es blau, bläulich ist, da gibt es mehr Titan- und Eisenoxid in den Mineralien. Die reflektieren mehr das blaue Licht. Da, wo es rötlich ist, rot ist, Da gibt's Eisenoxid, also Rost, da ist wirklich quasi verrostetes Eisen am Mond zu finden, fein verteilt. Und da, wo es so eher so eine Blau-Violett-Mischung hat, da gibt es auch Bereiche, das ist ein blasses Blau-Violett, da ist eine Eisen-Titan-Thorium-Mineralmischung drinnen. Also man kann mit Farben, die man so aus den Mondbildern herauskitzelt, schon ein bisschen was herausfinden darüber, welche Mineralien da drinnen sind. Und im Infrarot geht das noch viel genauer. Und das ist eben das Ziel dieser ESI-Mission. Soweit zu den Astro-News.
So, jetzt aber auf zum Mond.
Jetzt schauen wir mal, wie wir es geschafft haben, zu dem hinzukommen. Also, dass man jemals den Mond bereisen könnte, das hat zum allerersten Science-Fiction-Roman der Geschichte geführt. Wer hat den geschrieben? Johannes Kepler! Johannes Kepler hat mit seiner Mondreise quasi das Genre der Science-Fiction erfunden im Weltraum. Wir wollten aber auch wirklich einmal zum Mond reisen und nicht nur im Traum oder in Geschichten. Und da gab es ja richtig diesen Wettlauf zum Mond, das Space Race, wo die USA und Sowjetunion beide die Ersten sein wollten.
Genau, und dann haben die USA dann aber geschafft, vor der Sowjetunion den Mond zu bereisen. Armstrong hat dann die berühmten Worte gesagt, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit, wie er zum ersten Mal den Mond betreten hat.
Das ist ihm sicher ganz spontan eingefallen.
Die Saturn V hat ihn zum Mond befördert.
Ja, genau, die berühmte Saturn V-Rakete.
Aber jetzt die Frage, ist dieses Sci-Fi von Johannes Kepler noch Sci-Fi, wenn Menschen auf dem Mond waren?
Ja, ja, damals schon, das war ja 400 Jahre vorher, das zählt schon. Ja, müsste man mal seine Mondreise lesen. Die ganze Geschichte beginnt ein bisschen früher, 1958, also nur ein Jahr nach dem allerersten Satelliten um die Erde, Sputnik, haben die US Air Force, NASA gab es noch keine, zum ersten Mal einen Vorbeiflug am Mond geplant. Am 17. August ist die Rakete gestartet und nach 77 Sekunden nach dem Start explodiert. Im folgenden Monat war die Sowjetunion dran. Die hatten schon mehr Erfolg. Die wollten nicht am Mond vorbeifliegen, sondern hart am Mond landen, also mit Aufschlag. Und ihre Trägerrakete ist erst nach 93 Sekunden explodiert. Also immerhin 16 Sekunden später. Dann kam die erste Mission der frisch gegründeten NASA. Wieder einen Monat später, 11. August 1958. Und geplant war wieder Vorbeiflug am Mond. Und die ist jetzt endlich rausgekommen aus der Erdatmosphäre, ohne zu explodieren. Allerdings hat die zweite Raketenstufe vorzeitig gestoppt. Und die ist genau 113.854 Kilometer weit gekommen. Das ist ganz schön weit. So weit war vorher noch nie was weg von der Erde. Aber das ist ungefähr ein knappes Drittel der Entfernung zum Mond. Und dann ist sie wieder runtergefallen und nach 43 Stunden in der Erdatmosphäre verglüht. Und so ging es eine Zeit lang dahin. Ja? Ein Fehlschlag nach dem anderen, aber die haben wie die Wilden einen Monat nach dem anderen Missionen raufgeschossen. Und den ersten Erfolg hatten tatsächlich die Sowjets, die UdSSR, mit Luna 1. Im Jänner 1959 haben die wirklich jetzt geschafft, eine Sonde bis zum Mond zu bringen und am Mond aufschlagen zu lassen. Also die wollten die Sonde am Mond aufschlagen lassen, war wieder der Plan, hatten aber schlecht gezielt und die Sonde flog in 6000 Kilometer am Mond vorbei. Und das war das allererste Mal, dass man eben dem Mond zumindest zu nahe gekommen ist. Immerhin haben dann auch noch einmal belegt, dass es den Sonnenwind zum Beispiel gibt, haben die Strahlungswerte von den Strahlungsgürteln um die Erde gemessen und solche Dinge. Dann war wieder die NASA dran. 3 Monate später haben sie endlich ihren Vorbeiflug am Mond geschafft, nicht ganz so nahe wie die Russen, in 60.000 Kilometer Abstand. So, noch eine Mission. Das Sowjet, September 1959, harte Landung auf dem Mond. Da haben sie es endlich geschafft. Am 13. September 1959 ist das erste Mal ein Flugkörper wirklich am Mond gelandet, glaube ich, kann man nicht sagen, zerschellt, hat einige Fotos aufgenommen, aber immerhin, ja, das erste Mal, dass etwas Menschliches am Mond war, das hat die USSR geschafft. Gleich einen Monat darauf haben sie die nächste Sonde losgeschossen und das war jetzt einmal nicht geplant aufzuschlagen, sondern am Mond vorbeizufliegen. Und von dieser Mission haben wir die ersten wirklich guten Fotos vom Mond. 29 Aufnahmen und die allerersten Bilder von der Rückseite des Mondes. Das war Luna 3 von der Sowjetunion. Gut, und dann ist einmal 5 Jahre lang nichts passiert. Da war so irgendwie die Missionen, die unbemannten Missionen, offensichtlich nicht mehr spannend genug und beide haben sich darauf konzentriert, es zu schaffen, oder beide glaubten zumindest, sie konzentrieren sich darauf, es zu schaffen, Menschen zum Mond zu bringen. Es hatten auch sowohl die USA als auch die UdSSR Programme für bemannte Mondfahrt. Und ich spoilere einmal, es gab niemals in der Geschichte eine bemannte Mondlandung durch jemand anderen als die USA. Nur die USA haben bis jetzt Mondlandungen geschafft. Nur das Apollo-Programm. Es gab nie eine russische Mondlandung, bemannte. Ja, nach den 5 Jahren Pause, zwischen 1959 und 1964, ging es dann wieder los. Die NASA mit Ranger 7. Ein geplanter, harter Aufschlag auf den Mond. Und die haben mehrere solche Ranger-Missionen gehabt, dann Ranger 8 und Ranger 9 in den 64er und 65er Jahren, haben da insgesamt 17.000 Nahaufnahmen vom Mond gemacht und haben da eigentlich recht gut den Mond schon kartieren können. So, dann ist wieder ein Glanzlicht und das haben wieder die Russen geschafft. Sowjetunion, Luna 9 am 31. Jänner 1966, die sind zum ersten Mal am Mond weich gelandet. Also nicht aufgeschlagen, sondern eine funktionsfähige Sonde auf die Mondoberfläche gebracht und haben dann messen können, wie ist denn die Strahlung am Mond? Ja, oder wie ist es mit dem Magnetfeld am Mond? Und der Lander war immerhin eine Woche lang in Betrieb und hat eine Woche lang Daten gesendet, dann war die Batterien leer. So, aber auch die NASA war nicht untätig. Ein halbes Jahr später die erste weiche Landung unter der NASA auf dem Mond und ihr Mondländer, der war 6 Wochen in Betrieb. Also da hatten sie mal die Nase wieder vorn. Über 11.000 Bilder hat diese Sonde geschossen. So. Und ein paar andere, die letzte erwähnenswerte Sonde ist Explorer 35 von der NASA 1967. Die haben einen Mondsatellit nämlich in den Mondorbit gebracht, der dann 6 Jahre lang den Mond umkreist hat. Also der war auch nach den letzten Mondmissionen, bemannten Mondmissionen, immer noch dort. Und dann die Apollo-Missionen, ja, die sie so Stück für Stück an den Mond herangetastet haben. Ich habe nur ein paar wichtige rausgesucht. Apollo 8, der erste bemannte Mondorbit. Das ist das, was wir jetzt mit Artemis 2 wiederholen wollen. Niemand kennt die ersten Menschen, die um den Mond geflogen sind. Die ersten Menschen beim Mond. Alle kennen nur die ersten Menschen, die den Mond betreten, aber nie die ersten Menschen, die bis zum Mond geflogen sind. Darum soll man sie einmal erwähnen. Die Besatzung von Apollo 8, das waren Frank Borman, James Lovell und William Anders. Das waren die ersten Menschen beim Mond. Die ersten Menschen, die fast 400.000 Kilometer von der Erde entfernt waren. Das ist ja eigentlich keine Kleinigkeit. Das finde ich ein bisschen schade, dass die eigentlich überhaupt null Fame bekommen haben. Apropos null Fame, jetzt kommt die traurigste Geschichte überhaupt. Bei der Besatzung wollte ich nicht mit dabei sein. Apollo 10, 18. Mai 1969. Diese arme Truppe, bestehend aus Tom Stafford, John Young und Eugene Cernan, hatte die undankbare Aufgabe, Generalprobe für die Mondlandung zu spielen. Alles durchzutesten, damit man dann für die Mondlandung tolle Fernsehbilder übertragen kann, weil man sicher war, dass alles gut geht. Und es müsste euch geben, was die tun mussten. Da ist es darum gegangen, die ganze Mondlandung durchzuspielen. Die sind hingeflogen, die hatten diese Landefähre, den Eagle, die sind mit der Landefähre wirklich Richtung Mondoberfläche runter, bis auf 14 Kilometer über dem Boden. Und da mussten sie abbrechen und wieder rauffliegen, wieder ankoppeln und zurückfliegen. Die durften nicht landen, weil das war nur die Generalprobe. Die hatten extra in ihrer Landefähre so wenig Treibstoff drinnen, wenn sie gelandet wären, hätten sie nicht mehr zurück können, damit sie nur ja nicht in Versuchung kommen, heimlich auf dem Mond zu landen. Das ist zumindest die offizielle Geschichte. Ganz sicher bin ich mir nicht, ob die trotzdem probiert haben oder ob die nicht eigentlich in Wirklichkeit die ersten Menschen am Mond waren. Und das ist eigentlich ein Geheimnis, weil sie nur general das auch die Landung geprobt haben und dass das nur niemand wissen darf. Das könnte man vorstellen. Oder es war wirklich so, wie es da auf Wikipedia steht. Also man kann Chronologie der Mondmissionen, kann sich auf Wikipedia anschauen. Da ist also das und noch viel mehr beschrieben. Also Apollo 10, eine spezielle Geschichte. Alle kennen natürlich Apollo 11, die dann übertragene Mondlandung am 16. Juli 1969 mit Neil Armstrong, Buzz Aldrin und der Michael Collins. Der Arme war dann im Orbiter, dort musste er auch wer sein. Ja, hat alles super funktioniert. Und da gab es dann etliche Missionen, also bis Apollo 17 gab es dann immer wieder Landungsmissionen. Nicht alle waren erfolgreich. Apollo 13 hatte ja ein Problem und musste umkehren. Das gibt es einen berühmten Film dazu. Erwähnenswert ist vielleicht doch Apollo 15. Da ist zum ersten Mal das Mondauto mitgenommen worden. Also wirklich ein speziell konstruiertes Gefährt, mit dem man am Mond herumfahren konnte. Ja, und der letzte Mensch am Mond war am 7. Dezember 1972 dort. Und das war eben die letzte bemannte Mondlandung, die wir bis heute überhaupt zusammengebracht haben. Was hat die Sowjetunion inzwischen gemacht? Die haben es günstiger gegeben. Die haben Landefähren geschickt, die zum Teil auch Material eingesammelt und Sample Return Missionen waren. Also statt Menschen hin und her zu karren, haben die ihr Material eingesammelt und damit eigentlich genauso Wissenschaft betreiben können, nur viel billiger. Denn eigentlich unbemannt, ja, lässt sich für die Wissenschaft also kostengünstiger mehr rausholen. Aber es war einfach cool, die Menschen hochzuschicken. Ja, da sind wir immer noch nicht, dass wir jetzt wieder Menschen hochschicken können. Das wird auch noch einige Zeit dauern.
Wieso hat man eigentlich seitdem keine Menschen hochgeschickt?
Lange Zeit war der Mond nicht interessant genug. Man dachte, ja, jetzt kann man sich wieder anderen Dingen zuwenden. Mond haben eh so viel gemacht. Und da gab es dann diese tollen Missionen, Voyager 1 und 2 zu den anderen Planeten. Da hat man sich mehr auf die anderen Planeten konzentriert. Der Mond war quasi schon, ja, jetzt machen wir die ganze Zeit nur Mond, nur Mond. Das war dann irgendwann langweilig sozusagen. Ja, was ist denn jetzt geplant? Wir hatten ja einen Flug Artemis 1 rund um den Mond herum. Der wurde ja schon absolviert. Die Besatzung bestand aus Helga, Soha und dem Commander Monikin. Das waren Puppen, Messpuppen. Über die haben wir sicher schon einmal geredet, oder? Im Kurs damals, wie die geflogen sind. Helga und Soha, das war ein Projekt vom DLR, vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Die Soha, die hatte einen Strahlenschutzanzug an und die Helga als identische Messpuppe nicht. Das waren weibliche Messpuppen, möglichst dem weiblichen Körper nachempfunden, damit man die Auswirkung von Strahlung auf den weiblichen Körper besser messen kann. Also die arme Helga, die hat viel mehr Strahlung abbekommen als Soha. Und ja, die zwei Stars waren aber die Schwerkraft, oder besser gesagt die Schwerelosigkeitsanzeiger, die mitgeflogen sind. Von Seiten der NASA Snoopy und von Seiten der ESA schon das Schaf. Die schwebten praktisch in der Zelle, um zu zeigen, wo sind sie jetzt, wie Schwerelosigkeit, wie wirkt gerade die Schwerkraft. Die sind so frei da herumgefloatet, also wirklich diese Stoffpuppen. Artemis 2 hätte jetzt vielleicht schon im Februar starten sollen. Es wurde aber abgesagt wegen Problemen. Und eigentlich habe ich ja diese Folge deswegen auch thematisch ausgesucht, weil Freitag nach erster Strahlung der Folge wäre ein Starttermin für die Artemis 2 Mission gewesen. Die erste bemannte Mondumrundung seit Apollo 8. Alles schon bereit. Die Astronauten und die Astronautin, die waren schon alle in Quarantäne, waren schon alle startbereit. Das Wet Dress Rehearsal, also der letzte Test der Rakete, ob alles gut funktioniert, mit voller Betankung und so weiter, hat fast perfekt funktioniert. Und genau das fast war das Problem. Nämlich in der letzten, in der zweiten Stufe, glaube ich, war das Problem. Diese Treibstoffe müssen mit eiskaltem Helium, mit flüssigem Helium gekühlt werden, damit es ja zu keiner Explosion kommt. Und da hat es Probleme mit den Zuleitungen gegeben. Und das ist dann viel zu gefährlich, um da Menschen reinzusetzen, denn da könnte die Rakete explodieren. Und es gab ja schon ganz grausige Katastrophen, vor allem mit den Space Shuttles. Columbia zum Beispiel, man will ganz, die Challenger-Katastrophe, und man will ganz sicher nicht wieder Astronauten durch ungenaue Technik oder nicht ordentlich kontrollierte Technik sterben sehen. Und deswegen ist es jetzt einmal im Delay, aber die Chancen stehen gut, dass im April jetzt diese Mondumrundung starten wird. Die fliegen da weiter raus als jemals zuvor. Die haben eine ganz stark elliptische Bahn, eine stark elliptische Bahn rund um den Mond, der weiter wegführt von der Erde als jemals eine andere Mission vorher. Der Orbit ist so, dass sie einmal sehr, sehr dicht am Südpol des Mondes vorbeifliegen. Und das wird sicher recht interessant, was sie da an Ergebnissen mitbringen. Natürlich auch mit der Strahlungsmessung und wie ist das jetzt wirklich. Denn die Daten, die wir haben, sind über 50 Jahre alt aus der Apollo-Mission. Wenn man jetzt in Wikipedia nachschaut, wie es weitergehen soll, steht da, Transport des Antriebs und des ersten Wohnmoduls der geplanten Mondraumstation in einem Mondorbit 2026, Artemis 3 2027, die erste Landung, Artemis 4 2028, die nächste Landung und die nächste Teile für eine Mondraumstation. 2028, das zweite Wohnmodul schon für die Mondstation, also für die Mondorbiterstation. Das wird alles nicht so schnell passieren. Nie im Leben. Die letzten Nachrichten, die ich gehört habe, wann denn die erste Wieder-Mondlandung von Menschen stattfinden könnte, wahrscheinlich nicht vor 2030. Obwohl Präsident Trump per Dekret verordnet hat, das hat 2028 stattzufinden. Da muss er erst wen finden, der sich in die Rakete reinsetzt. Und man hat ein Problem auch, es gibt keine Landefähre. SpaceX soll die Landefähre bauen und die haben noch keine zustande gebracht. Ohne Landefähre wird es ein bisschen blöd. Also mit Fallschirm kann man nicht auf den Mond abspringen. Mangels Atmosphäre wird das ein eher harter Aufschlag. Also ja, realistischen Schätzungen, die ich gehört habe, war im Jahr 2030. Und das wird spannend, weil es gibt auch ein chinesisches Mondprogramm. Die haben schon einige Rover sehr erfolgreich gelandet. Mit tollen wissenschaftlichen Ergebnissen und die überlegen sich jetzt auch einmal Menschen raufzuschicken. Und bei denen funktionieren die Missionen. Und die erste bemannte chinesische Mondlandung ist für 2029 geplant. Frühestens 2029, vielleicht 2030. Man kriegt zum chinesischen Raumfahrtprogramm leider kaum Informationen, aber ich halte das eigentlich für recht realistisch. Also das wird spannend, wer als erster nach über 50 Jahren wieder den Mond betreten wird. Amerikaner oder doch chinesische Raumfahrer? So, das war jetzt sehr viel zu den Missionen zum Mond. Das sind wir gespannt, was alles los sein wird.
Wir gehen inzwischen mal zu unserem letzten Programmpunkt für heute und ich hole mein Kartenbäckchen mit den Lexikonbegriffen.
Das Kepler-Astrolexikon.
So, die Steffi ist heute unsere Astrolexikon-Glücksfee.
Galaxienhaufen.
Galaxienhaufen. Wem fällt was ein zu Galaxienhaufen? Ein Haufen von Galaxien, okay. Ja. Was gibt's da groß zu wissen und zu reden drüber?
Sind wir denn nicht in einem Galaxienhaufen?
Nein, wir sind in keinem Galaxienhaufen. Die Milchstraße ist wie die Andromeda-Galaxie, nur in der lokalen Gruppe, in einer Galaxiengruppe. Galaxiengruppen sind sowas wie kleine Dörfer. Also da gibt es nur wenig große Galaxien. Wir sind so irgendwo das kleine Bergdörfchen am Rand, weit weg von den großen Siedlungen. Ein Galaxienhaufen ist die galaktische Großstadt. Also damit es wirklich ein Galaxienhaufen ist, müssen da schon so mindestens um die 100 große Galaxien drinnen sein. 100 Galaxien gibt es vielleicht auch in der Galaxiengruppe, aber da sind ja viele Zwerggalaxien, Kleinstgalaxien dabei. Das zählt nicht. In einem Galaxienhaufen, das sind Hunderte oder auch Tausende von großen Galaxien, so Milchstraßengroßen oder zumindest gut halb so großen Galaxien wie die Milchstraße mit dabei. Und das ist ganz eine andere Umgebung als unsere lokale Gruppe. In der Stadt lebt es sich anders als im Dorf. Die stehen nämlich so dicht zusammen, dass das vom Volumen her so ein Galaxienhaufen nicht viel größer ist als unsere Galaxiengruppe. Also wir sind so weit verstreut, da gibt es große Abstände zwischen Siedlung und Siedlung, wenn man so will. Bei einem Galaxienhaufen sind die Städte dicht gedrängt. Die stoßen auch oft zusammen. Es gibt Galaxiencrashes viel, viel häufiger als bei uns. Und das verändert die ganze Umgebung rund um einen Galaxienhaufen. Zuerst einmal, da gibt es andere Galaxien. Galaxien, die wir in der lokalen Gruppe nicht haben. Nämlich elliptische Galaxien. Elliptische Galaxien, das ist nur mehr so ein Blob an Sternen. So ungefähr kugelförmig oder eben so ellipsoidförmig. So eine langgestreckte Kugel. Und die elliptischen Galaxien, die sind auch steril. Manche sagen, die sind tot. Da werden keine Sterne mehr geboren. Weil wenn Galaxien zusammenstoßen, stoßen eigentlich nicht die Sterne zusammen, da stoßen die Gase zusammen. Wenn die Gase zusammenstoßen, werden schlagartig wahnsinnig viel Sterne geboren. Da gibt es einen Starburst und dann ist es vorbei. Dann ist nämlich das ganze Gas weg, aufgebraucht. Und gerade solche großen Galaxienhaufen haben eben viele von diesen elliptischen Galaxien, weil eben viele Zusammenstöße stattfinden. Bei diesen Crashs wird auch viel Material jetzt nach draußen geworfen. Und das ist auch typisch bei Galaxienhaufen. Es gibt viel an sogenannten intergalaktischen Medium, das IGM. Das Intergalactic Medium ist auf Englisch gleich. Und das Extreme ist, dass wenn man alle Teilchen zusammennimmt, was wiegen die? Was haben die für eine Masse im intergalaktischen Medium, so fein verteilt? Dann ist das ungefähr doppelt so viel wie die Galaxien in den Galaxien an Sternen und an Gasen und an Dunkelwolken und so weiter drinnen ist. Also das fein verteilte Zeug zwischen den Galaxien in einem Galaxienhaufen hat doppelt so viel Masse wie die ganzen Sterne und Gasnebel in den Galaxien drinnen. Und dieses intergalaktische Medium ist auch heiß. Das fliegt wahnsinnig schnell durch die Gegend und wird auch durch die Magnetfelder im intergalaktischen Raum abgelenkt und gibt dadurch Strahlung ab. Das gibt jede Menge an Röntgenstrahlung ab. Man sieht in der Astronomie diese Galaxienhaufen vor allem dadurch besonders gut, dass sie im Röntgenlicht sehr hell strahlen. Also man sieht auch Milliarden von Lichtjahren entfernte Galaxienhaufen recht gut durch dieses Röntgenlicht. Das sind starke Röntgenquellen. Und sowas gibt's alles bei unserer lokalen Gruppe nicht. Also wir sind froh, dass wir so leben in einer ruhigen Gegend, wo wenig los ist und nicht in dieser wilden Umgebung der Galaxienhaufen. Wie ist denn der nächste Galaxienhaufen? Die nächste Großstadt, die ist im Sternbild Jungfrau und heißt dementsprechend auch der Virgo-Galaxienhaufen. Der ist so 60 Millionen Lichtjahre von uns weg. Und beim KTT ist das eines unserer Hauptziele. Ganz viele Galaxien, die wir beim KTT im April anschauen werden, sind dort in diesem Virgo-Galaxienhaufen. Das sind 20, 30 der Messier-Objekte, sind alles die Galaxien, die dort drinnen sind. Also da kann man einiges wirklich beobachten. Gut, so viel zum Astrolexikon.
Und das war es jetzt, die 52. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzähle anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreib uns einen freundlichen Kommentar.
Und wir freuen uns auch immer über Abos und gute Bewertungen auf Spotify, auf YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst. Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at. unter dem Menüpunkt Podcast. Wenn du Fragen hast, wenn du Themenwünsche hast, kannst du uns auch gerne eine E-Mail schreiben an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Kepler Sternwarte, zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes. Verpass nicht unsere nächste Folge, in der wir über Exoplaneten reden.
Damit also, bis zum nächsten Mal bei